So, ihr lieben Harthäuser, schön, dass ihr alle einschaltet, dass ihr mit uns heute Gottesdienst feiert online. Auch wenn wir uns nicht so treffen können, ist es ja trotzdem eine gute Alternative. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bin einer, ich laufe schon mein ganzes Leben ohne Schlüssel durch die Gegend. Und in Brasilien war das gar kein Problem, da gibt es keine Schlösser an den Türen, da klatscht man einfach oder klopft. Aber hier in Deutschland, ihr glaubt gar nicht, wie oft ich schon vor verschlossenen Türen stand. Das ging schon als Kind los, wenn meine Eltern unterwegs waren und ich kam zu Hause an und hatte meinen Schlüssel vergessen, dann stand ich vor der Tür. Im Sommer war das nicht so schlimm, man konnte in den Garten gehen oder so, aber im Winter war das echt hart. Dann gab es da so eine kleine Steintreppe, da saß ich dann immer und habe geschnattert und gewartet. Und es war herrlich, wenn dann die Eltern oder die Geschwister nach Hause kamen und die Tür aufgeschlossen haben und man konnte rein ins Warme, drinnen gab es dann einen schönen Ofen und man konnte sich aufwärmen, heiße Schokolade trinken, so. Aber das ist was wirklich Schlimmes, wenn man vor einer verschlossenen Tür steht. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal so ging, dass ihr schon mal vor einer verschlossenen Tür standet und wie ihr euch dabei gefühlt habt, was ihr dabei gedacht habt. Das ist meistens verbunden mit so einem, oh nein, so, die Tür ist verschlossen. Ich habe mir heute einen Bibeltext ausgesucht, um den es in der Predigt gehen soll. Da geht es auch um verschlossene bzw. offene Türen. Und der Predigttext steht heute in Hebräer 10, Vers 19 bis 25. Ich lese. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Er ist unser Hohepriester und herrscht nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Darum wollen wir zu Gott kommen mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben. Denn das Blut von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und unsere Körper wurde mit einem reinen Wasser von aller Schuld reingewaschen. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. In unserer Predigt heute möchte ich ganz besonders auf zwei Punkte hier eingehen. Das ist erster Punkt, die offene Tür zu Gottes Heiligtum. Das sind die Verse 19 und 21. Und dann der zweite Punkt, Leben in Gottes Heiligtum. Verse 22 bis 25. Dieser ganze Text hier, der wurde an Judenchristen verfasst. Ja, deshalb ist es auch ganz, ganz wichtig, wirklich hier auf den historischen Kontext, also die geschichtlichen Umstände, Acht zu geben. Es ist nämlich so, dass wir heutzutage ja oft mit diesen Begriffen aus diesem Text gar nichts mehr anfangen können. Wenn wir uns das ganz kurz anschauen, Allerheiligstes und was Vorhang, Opfer, Reinigung, Haus Gottes, was steckt denn da dahinter? Also vielleicht kennen wir noch diese Begriffe aus irgendwelchen Sprichwörtern, das Allerheiligste oder so. Aber was dann die Bedeutung dahinter ist, das wissen wir oft nicht. Da ist dann oft Schluss. Und gleich hier in Vers 19 beginnt es auch schon, der Eintritt ins Heiligtum. Was ist denn das bitte, das Heiligtum oder das Allerheiligste, zu dem wir freien Zugang haben? Die läufige Definition, die man heute im Duden oder auf Wikipedia findet, ist ein Ort oder ein Gegenstand oder ein Gebäude von zentraler religiöser Bedeutung. Also ein Tempel oder eine Kirche oder eine Synagoge oder ähnliches. Irgendein Altar, irgendeine heilige Stätte, die religiöse Bedeutung hat. Das galt auch für die Juden, aber ein Unterschied war dabei. Und zwar als Heiligtum, als Allerheiligstes der Juden, war der Begegnungsort mit dem einzigen wahren und lebendigen Gott beschrieben. Da ging es in erster Linie wirklich nur um die Begegnung mit Gott. Im Allerheiligsten war Gott zu Hause. Und das Allerheiligste ist da, wo Gottes Gegenwart ist. Das Heiligtum der Juden befand sich im Tempel in Jerusalem. Da gab es einen ganz, ganz riesigen Vorhof, dann ein großes Gebäude, das Heilige nannte man das. Und dann in diesem Heiligen, in diesem großen Gebäude war nochmal ein kleineres Gebäude, ein abgesonderter Bereich, und der hieß dann das Allerheiligste. Dieses Allerheiligste befand sich hinter einem riesigen Vorhang, komplett abgesondert von den Menschen. Kein Mensch hatte Zugang oder Zutritt zu diesem Allerheiligsten. Die Türen waren verschlossen. Die Türen zu Gottes Gegenwart waren mit diesem Vorhang abgetrennt von den Menschen. Nur einmal im Jahr durfte ein Hohepriester in das Heiligtum zur Gegenwart Gottes. Da kommt aber auch schon die nächste Frage. Warum brauchen wir den Zugang zu diesem Heiligtum? Warum brauchen wir Zugang zur Gegenwart Gottes? Und wenn wir den Text lesen, dass wir durch das Blut Jesus Christus schon Zugang zu dem Allerheiligsten haben, dann stellt sich mir die Frage, warum sind wir denn draußen oder waren wir denn draußen oder warum, wie verhält sich denn das Ganze? Und hier muss man auch wieder in der Geschichte ein Stück zurückgreifen. Gott hat den Menschen geschaffen, um mit ihm in Beziehung zu leben im Garten Eden. Der Garten Eden ist als ein Ort, der wunderschön war, in der Bibel beschrieben, ein Paradies auf Erden. Wir Menschen, wir lebten friedlich da zusammen mit Tieren. Es gab genug zu essen, es gab weder Gut noch Böse und es gab keinen Tod. Aber das haben wir uns übel verspielt, weil wir Menschen gegen Gott gesündigt haben und ihm nicht vertraut haben und uns damit gegen ihn entschieden haben, müssen wir jetzt mit den Konsequenzen leben. Und die Konsequenz der Sünde war, raus aus dem Garten Eden. Aber der Verlust dieses Paradieses war hier gar nicht das Entscheidende, sondern der Verlust, den wir dadurch hatten, das, was den Garten eigentlich so paradiesisch und so wunderbar gemacht hat, das war die Gegenwart Gottes in diesem Garten. Und noch mehr, Gott hat gesagt, wenn wir sündigen, dann müssen wir gewisslich sterben. Die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Und das erleben wir auch heute noch Tag für Tag. Besonders jetzt in dieser Krise hier, in der viele Leute sterben. Jeden Tag sind wir konfrontiert mit dem Tod. In den Nachrichten oder in der Nachbarschaft oder in der Familie, im eigenen Freundeskreis. Wir merken im Tod, dass da irgendwas nicht stimmt mit unserer Welt. Warum musste er nur sterben oder so jung? Das ist eine Frage, die man ganz oft hört, wenn man mit Leid konfrontiert wird, das durch den Tod verursacht ist. Wir Menschen, wir sind tatsächlich nicht für den Tod geschaffen. Und doch ist es eine unumkehrbare Konsequenz, die wir uns selber zuzuschreiben haben. Der Tod macht uns bewusst, dass wir nicht in Gottes Gegenwart leben. Wir leben getrennt von Gottes Gegenwart. Wie im Tempel das Heiligtum mit dem Vorhang abgetrennt war vor der Welt, so sind wir von Gott getrennt. Wir stehen vor verschlossenen Türen, wie ich damals und heute auch vor verschlossenen Türen stand. Kommt man nicht hinein. Jetzt aber sagt uns der Text, dass wir Freimut haben zum Eingang in das Allerheiligste. Was ja bedeuten würde, die Tür ist geöffnet. Und was bedeutet würde, Leben in der Gottesgegenwart ist möglich. Aber wie ist es möglich und was ist da passiert? Wie treten wir in diese offene Tür? Wie kommen wir zurück in Gottes Gegenwart? Wie öffnet sich die verschlossene Tür, damit wir eintreten können in Gottes Allerheiligste? Jesus Christus ist der Türöffner. Genau das haben wir letzte Woche an Ostern gefeiert. Wie schon erwähnt, durfte der Oberste, der hohe Priester, einmal im Jahr in die Gegenwart Gottes, in das Heiligtum treten, um dort am Yom Kippur, das ist ein jüdischer Feiertag, der Versöhnungstag sagt man auch, der durfte da rein ins Allerheiligste, um Gott zu opfern. Und das durfte er nur unter sehr, sehr strengen Vorschriften. Er musste da davor eine Reinigungsprozedur unterlaufen, die hat mehrere Tage gedauert, damit er würdig war, damit er rein genug war, in Gottes Gegenwart zu treten. Und dann an diesem Versöhnungstag hat der Oberste, der hohe Priester, stellvertretend für das Volk Israel ein Tier geopfert. Der Tod, den die Menschen eigentlich verdient hätten, wurde auf das Tier abgewälzt, also das war symbolisch, damit das Volk weiterleben kann. Der Priester hat dann das Blut des Tiers in diesem Allerheiligsten versprengt und dadurch stellvertretend für das Volk Israel die Vergebung von Gott und Versöhnung empfangen. Darum heißt der Tag auch Versöhnungstag. In unserem Text steht, Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Genau wie das Opfertier an diesem Versöhnungstagen stellvertretend für die Sünde des Volks gestorben ist und getötet wurde, wurde Jesus Christus stellvertretend für die Sünde aller Menschen am Kreuz getötet. Jesus gab sein Leben hin, um unsere Sünde auf sich zu nehmen. Genau wie bei dem Opfertier wird auch unsere Schuld auf Jesus Christus abgewälzt, wenn wir an ihn glauben. Und in diesem Augenblick, an dem Jesus getötet wurde, lesen wir in Matthäus 27, Vers 51. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben bis unten aus, und die Erde bebte und die Felsen zerrissen. Bei Jesu Tod am Kreuz ist der Vorhang am Heiligtum zerrissen. Es ist vollbracht, schrie Jesus, bevor er starb. Und dann wurde der Zugang zu Gottes Gegenwart wieder geöffnet. Durch sein Opfer, durch sein Blut und sein Leib, die er hingegeben hat, haben wir freien Zugang zu Gottes Heiligtum, freien Zugang zu Gottes Gegenwart. Durch Jesus Christus haben wir einen Weg, der durch den Tod ins ewige Leben bei Gott führt. In Jesus Christus haben wir einen hohen Priester, wie uns der Text es sagt, der eingeht in die Gegenwart Gottes und uns versöhnt mit ihm. Genug vor verschlossenen Türen, Jesus Christus öffnet uns die Tür in Gottes Gegenwart und wir dürfen eintreten. Der zweite Punkt und der zweite Part in diesem Text, in diesem Bibeltext, ist dann die Konsequenz, die wir aus diesem neuen Standpunkt ziehen, den wir in Jesus Christus haben. Was bedeutet es denn, in Gottes Gegenwart zu leben? Da habe ich drei kleine Punkte. Und zwar erstens sagt uns hier der Text, wir sollen festhalten. Wie es hier steht im Vers 23. Wir sollen festhalten an der Hoffnung und an dem Bekenntnis, das wir haben. Haltet fest, denn unsere Hoffnung, die wir haben in Jesus Christus, die geht über den Tod hinaus. In ihm haben wir Leben in der Gegenwart Gottes auch noch über den Tod hinaus. Hier können wir auch ein Zeugnis werden für die Welt, die so verzweifelt oft, wenn wir der Welt die Hoffnung bringen, die sie braucht. Haltet daran fest, Leute. Oft sind wir so im Alltag eingebunden oder beschäftigt, dass wir die Hoffnung, die wir haben, ganz vergessen. Und hier fordert uns der Text eben auf, haltet fest, erinnert euch immer wieder daran, dass Gott sein Wort hält. Auf ihn könnt ihr euch verlassen. Der zweite Punkt hier ist, dass wir aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Der zweite Punkt, den der Verfasser hier nennt, geht von dem gegenseitigen Umgang, den wir haben und den wir untereinander haben sollten. Denn wir durch Christus, wir, die wir in die offene Tür eingetreten sind in das Heiligtum Gottes, wir sollen ein Leben leben, das davon zeugt, dass wir jetzt schon in der Gegenwart Gottes sind. Anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Wenn wir also sehen, dass einer etwas tut, was nicht der Liebe entspricht, dann sollen wir ihn darauf hinweisen und ihn ermutigen, in Liebe zu handeln. Wir dürfen uns gegenseitig auffordern, ein Licht zu sein in der Dunkelheit. Und dann der dritte Punkt hier im letzten Vers. Wir sollen nicht verlassen unsere Versammlungen, nicht verlassen die Gemeinschaft. Der Verfasser des Hebräerbriefs, der wusste hier, wie wichtig Gemeinschaft war. Um auf sich gegenseitig Acht zu haben und einander anzuspornen, wie wir es gerade gehört haben, da ist Gemeinschaft essentiell. Nämlich, wie sollen wir denn uns gegenseitig ermahnen, wenn wir alleine sind? Oder wie sollen wir überhaupt unsere Fehler erkennen, wenn da niemand ist, der die Fehler sieht? Um sich gegenseitig zu ermutigen und sich gegenseitig wieder aufzuhelfen, ist es entscheidend, dass wir wirklich untereinander in Gemeinschaft leben. Gerade heute, wo Kontaktverbot besteht, kommt es, denke ich, zu kurz. Dabei gibt es heute so viele Möglichkeiten, das auch ohne jetzt physisch Kontakt zu haben, das stattfinden zu lassen. Hört nicht auf, Gemeinschaft zu haben in dieser Zeit. Es ist so wichtig, sich gegenseitig zu ermutigen. Und deshalb sucht euch andere Christen, mit denen ihr euer Leben in der Gegenwart Gottes teilen könnt. Mit denen ihr gemeinsam kämpft und mit denen ihr davon zeugt, der Vorhang ist zerrissen, wir leben in Gottes Heiligtum. Die Tür ist geöffnet. Deshalb greift zum Telefon oder geht online oder skypt oder zoomt oder discordet. Es gibt heute ja so viele Möglichkeiten, WhatsApp oder was auch immer. Es gibt so viele soziale Netze und deshalb nutzt diese sozialen Netze zum Guten, zur Gemeinschaft. Zum Schluss der Predigt möchte ich das nochmal kurz zusammenfassen in zwei prägnante Sätze. Und zwar erstens, durch Jesus Christus haben wir Zugang zu Gottes Gegenwart über den Tod hinaus. Also lasst uns festhalten an dieser Hoffnung. Lasst uns ein Leben in Gemeinschaft leben, das davon zeugt, dass wir in Gottes Gegenwart leben und uns anspornen zur Liebe. Amen.